Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir es schaffen, unser Produkt richtig auf den Markt zu bringen und damit möglichst vielen Leuten zu helfen. Also, dass es wirklich in die breite Masse geht, dass die Menschen, die schon lange nach der Ursache suchen, nach Hilfe suchen, dass wir denen endlich die Lösung anbieten können.
Sie studierte und arbeitete in Andalusien, Shanghai und Chile und lernte in diesen drei Kontinenten, wie anders es von zu Hause sein kann. Sie liebt es dabei, in die neue Kultur einzutauchen und die vielfältige Natur zu spüren und lebte so ein bisschen ihren Entdeckergeist aus. Die Toleranz und das Verständnis für das andere, sagt sie, war das ideale Basecamp für ihr heutiges Startup-Leben. In der klassischen IT-Beratung entdeckte sie schon früh ihre Begeisterung für die App-Entwicklung. Und mit dieser Erfahrung startete sie ihren Master in internationaler Wirtschaftsinformatik. Und so überrascht es nicht, dass sie aus ihrer persönlichen Not, nämlich Nahrungsmittelunverträglichkeiten, jetzt die ideale App entwickelt. Ein Algorithmus, der Unverträglichkeiten analysiert und dir dazu eine passende Therapie anbietet.
Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
Begrüßt mit mir Pauline Nöldemann.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist, liebe Pauline. Du hast ja aus deinem eigenen Bedürfnis und auch der Notwendigkeit heraus gegründet. Wie wichtig ist es denn, so deine eigene Erlebniswelt in die Produktentwicklung mit einzubinden? Und was macht euch denn da ganz besonders deswegen?
Ja, insgesamt würde ich sagen, es ist sehr, sehr wichtig oder für uns sehr wertvoll, dass ich all die Erfahrungen selber durchgemacht habe. Genau, ich leide selber unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten und auch bei mir hat es eben echt sehr lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, was das überhaupt ist und was ich auf einmal nicht mehr gut vertrage. Das ist jetzt ungefähr, ja, schon etwas her, 3-4 Jahre, seitdem ich das weiß oder meine Diagnose habe. Und trotzdem kommt es immer wieder vor, dass ich was esse, was ich dann doch nicht vertrage. Also ich erlebe das heute noch, dass immer wieder zum Beispiel irgendwo bei einem Produkt die Formulierung geändert wird. Ich kenne das bei einer Alternative für Sahne zum Beispiel. Da ist jetzt neuerdings, ich habe immer dieselbe gekauft beim Supermarkt und seit ein paar Monaten wurde die Formulierung geändert und mittlerweile ist da Sorbit enthalten. Und das vertrage ich nicht und das ist mir erst ja nach dem Kochen irgendwann aufgefallen, als ich wieder Beschwerden hatte. Und da muss man echt auf der Hut sein, weil sich oft die Formulierungen ändern. Ich hatte das auch schon mal beim Arzt, als ich ein Medikament verschrieben bekommen habe, dass ich da im Nachhinein gemerkt habe, dass im Medikament zum Beispiel Sorbit drin ist. Das sind alles so Informationen, die ich auch immer erst nach und nach wieder lerne. Und das sind so hilfreiche Informationen, die ich halt gerne an alle Betroffenen weitergeben würde. Was uns eben dann in der Produktentwicklung super weiterhilft, weil das eben die Sachen sind, die alle Menschen wissen müssen, die ich dann da direkt teilen kann. Und genau, dass ich mich sehr gut in die Lage reinversetzen kann. Ich weiß, was bei mir in der Diagnose gut lief und was nicht und wie lange es gedauert hat, als ich damals beim Hausarzt saß und mir mehrfach erzählt wurde, ob es denn nicht der Stress ist, warum ich immer Bauchschmerzen habe und wie lange ich gewartet habe auf den Termin beim Gastroenterologen und ja, all diese verschiedenen Steps in der Kundenreise, die kann ich einfach sehr gut nachvollziehen, weil ich sie selber durchgemacht habe. Und das hilft einfach enorm bei der Produktentwicklung.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, weil man dann nicht nur so einen sequentiellen Prozess abbildet, sondern das sind ja viele Steps, wie du gerade beschrieben hast, die da einfließen und auch viele Erfahrungswerte, die du persönlich gesammelt hast und die ihr ja jetzt von allen Kundinnen und Kunden auch wieder einsammelt. Und damit könnt ihr dann auch genau dieses Wissen auf eine sehr effiziente Art weitergeben, als nur über Mundpropaganda oder ein Arzt hat jetzt rausgefunden, dass dieses Sorbit vielleicht dann auch in diesem Medikament drin ist und dass die Pauline eben nicht nehmen kann.
Ja, genau. Also ich sehe das auch als einfach eine sehr sinnvolle Art und Weise, die Informationen zu teilen, die einfach aus irgendwelchen Gründen so nicht so zugänglich sind. Also ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht auch mal gegoogelt am Anfang und würde da nachschauen, wo ist es drin. Aber die Informationen sind nicht gut aufbereitet. Und ich denke, da können wir einen sehr großen Mehrwert leisten.
Ja, ja, und den Leidensweg von ganz vielen Menschen damit einfach verkürzen. Und das Thema Unverträglichkeiten und auch Nahrungs- und Essenspräferenzen wird ja immer präsenter. Also wir haben vegetarisch, wir haben vegan, ganz unterschiedliche Mindsets auch zum Thema Essen. Und in USA, das ist ein Startup, der gefördert wird unter tatsächlich den ESG-Zielen, also unter den Nachhaltigkeitszielen. Und der entwickelt Restaurants, wo du so eine Membership-Karte hast, die deine Präferenzen und Nahrungsunverträglichkeiten speichern. Und wenn du dort dann isst, dann kriegst du auch nur das angeboten, was du wirklich verträgst. Wie herrlich ist denn das? Ich muss nicht 100-mal beim Kellner nachfragen und sagen, ist da das oder das drin? Oder zum 10. Mal erklären, dass ich nun mal jetzt keinen Käse möchte oder so. Sondern das ist alles schon inkludiert. Und da sieht man, dass da so ein neues Ökosystem entsteht. Und wir haben es eben schon gesprochen, wie viele Steps in der Kundenjourney drin sind. Wie betrachtet ihr denn das gesamte Kundenökosystem?
Ja, erstmal nochmal wirklich ein sehr spannender Ansatz in den USA. Das ist eine sehr coole Idee. Ich stelle mir das ja wirklich sehr angenehm vor, dass man sich einfach mal sorgenfrei in ein Restaurant setzen kann, sich keine Gedanken machen muss, was man jetzt bestellt und ja, ob dann auch alles gut geht. Ich denke, was es jetzt hier mittlerweile ja auch schon gibt, sind viele Restaurants oder Restaurants ist schwierig, aber Bäckereien zum Beispiel, die komplett glutenfrei sind. Das ist, denke ich, auch sehr, sehr cool für die Betroffenen. Gerade da muss man ja sehr genau achten, dass nirgendwo Spuren enthalten sind, weil das bei einer Zöliakie auch schon Schaden anrichten kann. Das ist, glaube ich, bei einem Restaurant wirklich schwierig, das komplett glutenfrei aufzusetzen. Das habe ich noch nicht gesehen. Bäckereien kenne ich aber und das finde ich super cool. Was wir auch in unserer App analysieren, ist zum Beispiel eine Fructose-Malabsorption. Und da ist es leider etwas schwieriger, diesen gesamten Ansatz zu fahren, weil Fructose kein deklarierungspflichtiges Allergen ist. Das ist nochmal ein Unterschied zu Erdnüssen oder zu Soja, wo wirklich ja eine Allergie da sein kann und schon kleinste Mengen irgendwelche Beschwerden hervorrufen, zum Beispiel das Anschwellen der Lippen. Das ist jetzt bei Fructose anders, da das eben eine Unverträglichkeit ist, es nicht so auf die kleinsten Partikel und Spuren ankommt, sondern man immer ein bisschen was auch verträgt und die Beschwerden ja durchaus Stunden nach dem Verzehr auftreten können. Und wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Auf die Deklarierungspflicht. Genau, Fructose ist damit einfach nur eine Zutat von vielen in einem Produkt und leider nicht so deklarierungspflichtig wie jetzt bei den Allergenen. Deswegen ist es, glaube ich, da nochmal schwieriger, wegen der Hersteller und den Restaurants das Ganze hervorzurufen, dass man da ja die ganze Kette leider hat, auch wenn das sehr wünschenswert wäre. Das stelle ich mir da noch ein bisschen schwieriger vor. Ansonsten, genau, ist ja, was auch das gesamte Ökosystem betrifft, was du auch erwähnt hattest, genau, mit der Kunde und wer für das Produkt zahlt, das ist ja sehr relevant, auch bei unserem Produkt interessant, weil gerade in Deutschland wir ja eigentlich eine verhältnismäßig sehr gute Krankenversicherung haben, auch gerade im Unterschied zu den USA zum Beispiel, und die Menschen daher es gar nicht gewohnt sind, für ihre medizinischen Leistungen selber was zu bezahlen. Man kennt das ja, man möchte das halt gerne von der Krankenkasse übernommen haben. Und das ist einfach eine andere Einstellung, glaube ich, die wir hier haben. Daher ist es bei unserem Produkt halt sehr, sehr wichtig, dass wir auch das mit einbeziehen und dass wir eben an den zahlenden Kunden, an die Krankenkasse auch denken, was wir dort für einen Mehrwert stiften können, was für die hilfreich ist. Und auch wenn das jetzt in unserem Fall zum Beispiel ein längerer Weg ist, weil es natürlich andere regulatorische Herausforderungen mit sich bringt, als Medizinprodukt zum Beispiel auch auf den Markt zu gehen, dann sind es einfach weitere Anforderungen, die an das Produkt reinkommen. Aber dafür steht am Ende auch ein validiertes Produkt mit einer gesicherten Qualität. Das ist, denke ich, auch eine ganz gute Sache, die man da berücksichtigen kann.
Absolut. Und ihr gebt damit ja einen Startpunkt. Also wenn das vorhanden ist und genutzt wird und die Krankenkassen sehen, welche positiven Effekte das hat, weil ja die Gesundheitskosten und die Behandlungskosten damit definitiv sinken, dann entsteht da wahrscheinlich auch Nachfolgeprodukte, wie dass man das an eine Bäckerei anschließt oder an ein Restaurant anschließt. Also das entwickelt sich ja gerade erst und ihr seid da Early-Entwickler sozusagen. Ihr startet in dieses neue, sich entwickelnde Ökosystem. Und ich glaube, dass ihr ein großes Problem bei Kunden adressiert. Also wer kennt denn nicht, dass man eine kleine Allergie entwickelt hat oder dass man einfach auch merkt im Alter, boah, das mit der Milch, das ist nicht mehr so wie früher.
Ja. Ganz natürlich eigentlich der Prozess und trotzdem, genau, wissen es viele nicht oder es überrascht dann viele, ja. Auch wenn man jeden Tag sein Glas Milch trinkt, irgendwann verträgt man es vielleicht nicht mehr.
Ja. Ja, genau, das sind leider harte menschliche Erkenntnisse. Mhm. Aber ihr habt ja die Ergänzung zu diesen klassischen, oft punktuellen Untersuchungen beim Arzt geschaffen. Das heißt, ich gucke nicht nur eine Momentaufnahme, sondern ihr schaut über einen längeren Zeitraum die Gewohnheiten, aber auch die Beschwerden an. Wie hilft euch denn da eine große Datenmenge?
Ja, ich denke, das ist essentiell tatsächlich in der Erkennung und auch in der Therapie bei den Unverträglichkeiten, weil das Ganze echt ein sehr komplexes Thema ist. Also ich beschäftige mich jetzt auch schon länger damit und es ist echt oft nicht so einfach, die Zusammenhänge da nachzuvollziehen. Also es gibt so viele Einflussfaktoren. Also es ist natürlich die Ernährung ganz wichtig und auch die Beschwerden, in welcher Art und Weise die auftreten und wann nach den Mahlzeiten zum Beispiel. Das ist auch bei unterschiedlichen Unverträglichkeiten anders. Also das muss man alles berücksichtigen. Und dazu gibt es noch weitere Sachen wie: Fühle ich mich heute gestresst oder habe ich heute Sport gemacht? Habe ich mich viel aktiv bewegt? Oder habe ich vielleicht auch Medikamente zu mir genommen? Habe ich vielleicht Alkohol getrunken? Das hat alles Einfluss. Das sind alles so Kofaktoren, die man berücksichtigen muss. Und ich glaube, da wird es interessant, wenn man sich die Ganzheit der Daten anschaut und versucht, da die Zusammenhänge zu verstehen. Da hilft uns das auf jeden Fall auch bei der Entwicklung von unserem Algorithmus sehr, dass wir da viele Daten haben. Denn gerade auch wenn das ein sehr individuelles Thema ist, also jeder Mensch reagiert ein bisschen anders und hat vielleicht unterschiedliche Toleranzgrenzen, wie viel Gramm Laktose er noch verträgt und ab wann er Beschwerden kriegt. Und trotzdem können wir da sehr gute Muster erkennen und können dann von einigen wenigen Patienten auf eine größere Gruppe schließen, weil wir da einfach bestimmte Muster erkennen können, die auf viele Patienten zutreffen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll.
Absolut. Und je mehr mitmachen, umso besser kann man das verstehen und die Muster noch enger schneiden und damit auch noch die Wirkung wahrscheinlich erhöhen.
Ja, genau. Also die Datengrundlage ist ja immer ein, ja, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt, den man bei der Entwicklung von einer KI auch hat. Denn davon geht alles aus. Also wenn die Datengrundlage nicht so gut ist, man sagt ja auch shit in, shit out, dann kann man halt darauf nichts Gutes entwickeln. Das ist leider so. Das heißt, auch wir hängen davon ab. Und je mehr gute Datensätze man da schon hat, die validiert sind, desto besser kann man auch später den Algorithmus da entwickeln.
Spannend. Jetzt machst du Tech, du machst Algorithmen. Du sagst auch ganz bewusst nur Algorithmen, weil ich, Spoiler jetzt, in der MedTech darf man nicht AI sagen, sonst fällt man in eine höhere Bewertungskategorie. Deswegen sage ich es jetzt. Du arbeitest mit Tech, mit AI und machst App-Entwicklung. Was hat dich denn als Frau bewegt, in diese Richtung zu gehen?
Ja, gute Frage. Ich muss sagen, das hat sich so schleichend entwickelt. Also das war jetzt nicht ein Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt das und das machen. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Menschen so ist, aber bei mir war das ein schleichender Prozess. Genau, ich habe mich auf jeden Fall schon immer früh für diese Sachen interessiert. Also ich weiß nicht, in der Schule war Mathe immer mein Lieblingsfach. Ich bin generell ein sehr logisch denkender Mensch. Ich denke, das liegt einfach in meinem Dasein. Und dann hat sich das so entwickelt tatsächlich, dass ich da die Interessen im KI- und Informatikbereich entwickelt habe, gerade auch mit der App-Entwicklung, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann dazu die, ja, aus der eigenen Situation heraus Gesundheit und Ernährung dazu. Genau, ich nehme das gar nicht als so besonders wahr, muss ich sagen. Ich bin da jetzt, glaube ich, schon sehr gut aufgewachsen oder jetzt gerade in einer Phase unterwegs, wo ich einfach ungeachtet meines Geschlechts das machen kann. Und das, genau, das finde ich sehr toll. Ich bin gerade sehr froh, so wie es ist. Und ich muss auch sagen, dass mir da in meinem Bereich jetzt auch eher wenig Vorurteile oder so entgegengebracht werden. Das ist sehr, sehr gut, aber auch bei uns hier im Umfeld, glaube ich, sehr schön. Ich denke, da gibt es auch noch bestimmt andere Bereiche, wo das nicht so gut ist. Ja.
Ja, und zumindest habe ich es in der Startup-Szene so erlebt, dass man als Frau dann teilweise auch einen kleinen Boni hat, weil man dann ein Frauenteam fördern möchte oder man kriegt nochmal ein anderes Gehör, weil man einfach schon aus der Masse raussticht, ob dessen, dass man eben nicht ein Mann ist, ja. Und ja, auf den Pitch-Events werden ja dann oft, wenn es Diversity-Teams gibt, die Frau auf die Bühne geschickt. Ist das auch dein Job bei euch im Startup?
Hin und wieder, ja. Also ich mache das auch ganz gerne, beziehungsweise wächst man an seinen Herausforderungen da. Wenn man das erste Mal auf der Bühne steht, ist das natürlich erstmal eine große Herausforderung. Das ist mir jetzt nicht angeboren, würde ich sagen. Aber mittlerweile mache ich das ganz gerne. Wir wechseln uns da schon auch nochmal ab im Team. Aber genau, grundsätzlich muss ich auf jeden Fall sagen, dass es viele Unterstützungs- oder Förderprogramme gibt, die jetzt gerade Female Founder unterstützen. da konnte ich auch schon von vielen Sachen profitieren. Das ist sehr, sehr cool momentan, dass da ein bisschen aufgeholt wird einfach.
Ja, absolut. Und bei Apps ist es ja oft die große Herausforderung, dass man die Nutzer ständig aktivieren und motivieren muss. Ich meine, wir kennen es von Insta und Social Media, wie oft die uns Nachrichten schicken und uns wieder erinnern, dass wir wirklich jetzt die letzten 3 Minuten nicht auf Insta gewesen sind. Wie ist denn das bei euch in der Gesundheits-App? Ist das auch so eine wichtige Herausforderung und Anforderung? Und wie löst ihr das?
Ich würde sagen, es ist ein etwas kleineres Problem, da die Eigenmotivation auf jeden Fall höher ist. Weil ich kenne das von mir und auch von vielen Betroffenen und Nutzern unserer App, mit denen wir gesprochen haben, dass Problem ist einfach sehr, sehr groß. Die Beschwerden sind da und das motiviert dich einfach generell, einfach das Programm so zu machen, wie wir das vorschreiben. Das ist schon mal sehr gut. Und ich glaube, dass wir da auch einfach einen anderen Mehrwert liefern oder einen großen Mehrwert liefern, den wir halt den Kunden so bewusst machen müssen, dass sie aus Eigenmotivation das regelmäßig nutzen. Es sind aber schon auch explizite Hinweise, die wir geben. Je regelmäßiger du das nutzt und mit uns zusammenarbeitest, desto besser können wir dir eben weiterhelfen. Und ich glaube, das ist auch immer ein guter Punkt, wodurch man dann motiviert wird. Wir haben aber schon auch ein paar bestimmte Maßnahmen, die wir einbauen. Tägliche Erinnerungen zum Beispiel, dass man, falls man jetzt noch nichts eingegeben hat, sein Frühstück, Mittag, Abendessen noch nicht dokumentiert hat, dass wir da den Nutzer erinnern, das doch bitte zu machen. Einfach, weil es auch natürlich ist, dass man es mal vergisst. Also solche Sachen haben wir schon. Ja, ich habe auch an der Uni relativ viel zu Gamification-Ansätzen gelernt in der App-Entwicklung. Das ist natürlich auch ganz cool, dass man da irgendwie ja einen Streak hat, den man aufrechterhalten möchte und das einen dann ein bisschen motiviert, täglich das zu machen. Genau, das kann man schon machen.
Ja, also diese Gamification-Elemente sind wirklich entscheidend und die funktionieren ja. Also ich sehe das bei meinen Kindern. Die funktionieren hervorragend, diese Motivierungsmechanismen. Und wenn es so ist, dass man sein Skin upgraden kann, das wird man sich ja manchmal auch wünschen. Im echten Leben.
Wenn das so einfach wäre, ja.
Ja, genau, heute meine neue Darmschleimhaut.
Das wäre cool, ja.
Das wäre richtig gut, gell? Jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, auf dieser Reise, die man da macht, dass man sich ab und an einfach mal mit jemandem austauschen möchte und sagen möchte, oh, wie geht's denn dir damit? Und nervt's nicht, dass man im Restaurant immer nachfragen muss, ob die und die Bestandteile drin sind. Habt ihr da auch vielleicht so einen Community-Bereich, in dem man sich mit Gleichgesinnten und vielleicht ja gleich Betroffenen austauschen kann?
Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall in der Planung aktuell. Ich denke auch, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, gerade in dem Bereich gibt es sehr viele Menschen, die einfach gehört werden möchten, die das Gehör beim Arzt oder beim Ernährungsberater tatsächlich nicht finden. Ich hatte das vorhin ja schon mal angedeutet, wo das vielleicht auf den Stress geschoben wird oder auf andere Umwelteinflüsse, wo man sich irgendwie nicht ernst genommen fühlt. Ich glaube, das ist da sehr, sehr wichtig, dass man sich mit anderen austauschen kann, denen es ähnlich geht. Und auch so Sachen, ich habe jetzt hier das und das neue glutenfreie Brot gegessen und das schmeckt richtig gut. Solche Tipps, die man einfach aus der Community weitergeben kann, das stelle ich mir sehr schön vor. Also ist auf jeden Fall, denke ich, ein sehr gutes Feature, was man in so eine App einbauen sollte.
Wunderbar. Ich wünsche euch von Herzen wirklich nur das Beste und dass da wirklich ein Ökosystem draus entsteht, dass das selbstverständlich ist und dass man nicht mehr so komisch angeschaut wird, weil einer meiner Söhne hat auch Glutenallergie und bei dem hat sich daraus Asthma entwickelt und es wurde auch nicht erkannt und Cortison-Spray und alles genommen und jetzt, wo wir einfach die Ernährung umgestellt haben, sehr konsequent, konnte die Alpen überqueren ohne Cortison-Spray und das ist einfach so toll, das zu sehen, dass man einfach, wenn man die Ursache identifiziert hat, eine richtig große Gesundheitswirkung erzielen kann. Deswegen von mir festes Daumen drücken, dass das klappt. Und liebe Pauline, bei uns ist heute Wunschfeentag. Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft?
Ja, das passt, glaube ich, sehr gut zu der Geschichte, die du gerade erzählt hast. Denn ja, ich kann das super nachvollziehen. Das ist sehr schön, wenn man endlich herausgefunden hat, was es ist und es an einem so viel besser geht. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir es schaffen, unser Produkt richtig auf den Markt zu bringen und damit möglichst vielen Leuten zu helfen. Also, dass es wirklich in die breite Masse geht, dass die Menschen, die schon lange nach der Ursache suchen, nach Hilfe suchen, dass wir denen endlich die Lösung anbieten können. Und das würde mich persönlich sehr freuen, wenn wir da vielen Menschen helfen können. Das ist so die Hauptmotivation, der größte Wunsch. Und natürlich, das müsste ich vielleicht auch noch sagen, für mich persönlich, damit wir das auch schaffen, dass ich weiterhin da so gut unterstützt werde, dass ich ein tolles Team habe, tolle Wegbegleiter, tolle Coaches und dass mir das bitte, bitte erhalten bleibt. damit wir das Produkt auf den Markt bringen können und vielleicht auch noch weitere coole Sachen in dem Bereich entwickeln können. Ja, das wäre mein Wunsch oder meine zwei Wünsche. Ja.
Zwei Wünsche gehen auch.
Danke.
Ja, und es ist ja eine wunderbare Reise, die ihr begonnen habt. Und wir haben es angedeutet, dass da in verschiedensten Segmenten etwas entsteht. Das Thema Gesundheit rutscht immer mehr in den Vordergrund und auch die Selbstfürsorge rutscht da mehr ins Bewusstsein der Menschen, dass man eben nicht erst startet, wenn man krank ist, sondern dass man vielleicht auch vorbeugend was machen kann und da vielleicht auch schon ein bisschen was erkennen kann. Liebe Pauline und liebe Zuhörerin, es war wunderbar, was wir heute gelernt haben. Und wenn ihr sagt, okay, manchmal zwickt mein Bauch auch oder irgendwie merke ich, dass vielleicht bei der Nahrung was bei mir sein könnte, ich eine Unverträglichkeit habe, dann schaut bitte in den Shownotes, dann findet ihr nämlich alle Links, da könnt ihr draufklicken und direkt bei Paulines Startup landen. Und ihr wisst es, dass ich das hier aus reiner intrinsischer Motivation mache, dass ich finde, dass so tolle Frauen wie Pauline einfach mehr Sichtbarkeit brauchen und ich deswegen diesen Podcast mache. Wenn ihr auch der Meinung seid, es gibt so viele tolle Frauen da draußen und die brauchen Unterstützung, dann hinterlasst gerne einen Like, schreibt eine Rezension, dass es euch gefällt. Und in 2 Wochen geht's wieder weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Femture.
Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Genau, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt oder selber betroffen seid, dann schaut gerne unten in den Notes und schaut bei mir vorbei. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Absolut. Herzlichen Dank, liebe Pauline.